Also wir sind immer noch jetzt bei den Verheißungen und da wiederum dem Unterpunkt Bedingungen für erhörliches Gebeten, also Groß C. Wir hatten erstens mit rechter Motivation, zweitens Gehorsam, drittens Bleiben in Christus, viertens in Übereinstimmung mit seinem Willen, fünftens konkret, sechstens mit großem Verlangen, achtens beharrlich, neuntens glaubend. Glaubend, und da haben wir jetzt, da sollten wir ein bisschen uns Gedanken machen, das Glaubensgebet, Glauben und Beten und Glauben. Wir lesen dazu Matthäus 21, Vers 21 und zuerst diesen Vers. Matthäus 21, Vers 21, Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagt, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Und der nächste Vers, also noch Vers 22 dazu. Und alles, was irgend ihr im Gebet glaubend bittet, werdet ihr empfangen. Alles, was irgend ihr im Gebet glaubend bittet, werdet ihr empfangen. Oder wie Schlachter sagt, wenn ihr glaubt. Wenn ihr glaubt, was ihr glaubend erbittet, doch hat auch das. Genauso ist es auch im Griechischen. Was ihr im Gebet glaubend erbittet. Was heißt das? Also man muss glauben, was man bittet. Man muss glauben, dass man es bekommen wird. Die Parallelstelle lesen wir auch noch, Markus 11, Vers 24, in dem Fall, Markus 11, Vers 24. Alles, was irgend ihr im Gebet bittet, glaubt immerzu oder glaubt, dass ihr empfanget und es wird euch werden. Glaubt, dass ihr empfanget. Und es wird euch werden. Es wird euch zuteil werden. Das ist also klar eine Bedingung, die hier gestellt wird. Man muss glauben. Und dazu kommt auch noch Jakobus 1, Vers 5. Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Zweifle in keiner Weise, denn wer zweifelt, der Vers 7, der soll nicht meinen, dass er etwas empfangen werde vom Herrn. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, wenn er zweifelt. Also wir sehen hier, Glauben bedeutet hier, dass man bestimmt erwartet, dass man das Erbetene bekommen wird. Es hängt also schon davon ab, ob man glaubt. Aber jetzt ist die Frage, kann ich das erwarten? Erwarten kann ich ja es immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich im Willen Gottes bete. Wenn ich jetzt nicht weiß, ob ich im Willen Gottes bete, dann wird es schwierig, etwas zu erwarten, wovon ich nicht weiß. Ja? Und das haben wir ja oft erlebt. Viele Menschen sind enttäuscht und irritiert. Sie haben gebetet und sie haben gesagt, ich habe ganz fest geglaubt und es kam nicht. Jemand ist krank und dann kommt einer, muss nur ganz fest glauben. Ja? Betest um Heilung und du musst nur ganz fest glauben. Und wenn du nicht genug glaubst, dann wenn du krank bleibst, dann heißt, du hast nicht genug geglaubt. Das habe ich erlebt in einer Heilungsversammlung von Charismatikern. Da wurde ein mongoloides Kind, also alle möglichen wurden geheilt, aber es waren keine Heilungen. Der eine wurde vom Bauchweh geheilt und vom Kopfweh und so weiter. Alle möglichen wurden geheilt, aber dann war noch ein mongoloides Kind und dann hatte man das auf den Boden gelegt und haben sie sich darüber gebeugt und haben fest gebetet und so. Und zum Schluss hat der Prediger gesagt, der Herr hat gesagt, das Kind wird gesund werden, aber man muss nur fest glauben. Und hat er den Eltern gesagt, sie müssen ganz, ganz fest glauben und wenn sie glauben, wird das Kind gesund werden. Ich habe mir gedacht, so eine Frechheit. Wenn dieses Kind jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, wenn nichts geschieht, dann hat dieser Prediger, ist aus dem Schneider, wie man sagt, dem passiert nichts, aber die Eltern, die haben dann halt zu wenig geglaubt. Also hat er die Verantwortung von sich abgeschoben. So geht es natürlich nicht. Also man braucht eine Basis für den Glauben. Also klar ist, dass man aufgefordert wird, wir werden aufgefordert zu glauben, aber wir können nicht glauben, wenn wir keine Basis haben für unseren Glauben in einer ganz bestimmten Sache. Jetzt die Frage, und das möchte ich hier, ja, welche, oder sollen wir hier jetzt noch durch einige Stellen uns anschauen, was ist jetzt die Basis für unser Glaubensgebet? Ich denke, das habe ich jetzt nicht in der Gliederung. Klein a, Basis für Glaubensgebet muss eine konkrete Verheißung sein. Also entweder eine konkrete Verheißung Gottes in seinem Wort. Ein Beispiel, Daniel studiert Jeremia 29 und 24, diese Stelle in Jeremia über die babylonische Gefangenschaft des Volkes Gottes in Babel, also in der Fremde. Und er liest und er sieht die Verheißung, liest die Verheißung, dass es so und so lange dauern wird und dann wird Gott das Volk wieder zurückführen. Und jetzt betet er aufgrund der Verheißung und er betet ein Glaubensgebet. Jetzt kann er glauben, aber er betet dennoch flehend und bittend und demütig und sündebekennend, aber da ist Glaube eindeutig erlaubt. Er hat eine Verheißung. Genau. Die Basis ist das, weil Gott gesagt hat, dass es eintreten wird. Und er betet jetzt, der Herr möge es tun, so wie er gesagt hat. Das gleiche ist bei David in 2. Samuel 7, wo er sagt, Herr, dann handle jetzt, dann tue an deinen Knecht so, wie du gesagt hast, ein Glaubensgebet. Das ist hier ganz sicher. Also haben wir eine konkrete Verheißung für einen konkreten Fall im Wort Gottes. Das ist mal der sicherste Fall von allem. Das tun wir ja auch den Menschen sagen, wenn sie sich bekehren wollen. Ich sage den Menschen, hier schau mal in die Bibel, da steht, wenn du jetzt, Bedingung ist, dass der Mensch Sündenerkenntnis hat und Bedingung ist, dass er wirklich Buße tun will, setze ich jetzt voraus. Und jetzt sagt er, er will sich bekehren, er will Christus haben und er will das Leben haben und es passt alles. Und jetzt erkläre ich ihm, da ist die Verheißung. Wer den Sohn Gottes anruft, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Du musst was machen mit deinem Munde und mit dem Herzen musst du auch was machen. Du musst glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dass er für dich gestorben ist und dass er die Sünden für dich getragen hat. Da hast du jetzt eine Basis im Wort und aufgrund dieses Glaubens betest du jetzt und rufst jetzt den Herrn Jesus an und betest jetzt. Und dann musst du damit rechnen, dass der Herr das tut. Und derjenige lernt zu glauben. Er lernt, ja, wenn ich vertraue dem, was Jesus Christus gesagt hat. Und man betet, dann frage ich nicht nach seinen Gefühlen, was fühlst du jetzt, sondern einfach, ich weise ihn auf die Schrift und frage ihn, wo ist der Herr jetzt? Hat der Herr dich angenommen? Wenn er sagt, ich weiß es nicht, dann fehlt ihm noch was, oder hat er nicht geglaubt. Wenn er aber dann sagt, ja, der Herr hat mich angenommen, sage ich, woher weißt du das? Ja, weil das steht in der Bibel. Wunderbar, und jetzt danke ihm dafür. Dann lernt er zu glauben. Auch eine ganz konkrete Verheißung, die für seinen Fall zutrifft. Klein b, was ist die Basis für unser Glaubensgebet? Eine allgemeine Verheißung, die aber auf meinen Fall angewandt werden darf. Das eine war eine konkrete Verheißung, das war bei Daniel so oder bei David. Hier haben wir eine allgemeine Verheißung, die aber in meinem konkreten Fall angewandt werden darf. Das wäre jetzt Römer 10 zum Beispiel gewesen, wo ich jetzt zu diesem Freund sage, er darf den Herrn anrufen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Römer 10, Vers 12 und 13. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Vergelter wird. Ein Belohner wird. Allgemeine Verheißung, die angewandt werden darf. Oder wir hatten auch schon die andere Stelle, Hebräer 13, Vers 5. Ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Seid ohne Geld, ohne Geldliebe, Hebräer 13, Vers 5. Eure Lebensweise, sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, nicht versäumen. allgemeine Verheißung, die ich aber konkret anwenden darf. Was ist die Basis für mein Glaubensgebet? Ein klares Wissen darum, dass das Erbeten, dass das Bitten jetzt im Einklang mit Gottes Willen steht. Ich muss wissen, dass, was ich jetzt erbitte, steht im Einklang mit Gottes Willen. Zum Beispiel, wenn ich bitte, Herr, ich möchte einen Sieg haben über meine Ungeduld, ich möchte jetzt Geduld lernen. Und jetzt bete ich um Geduld. Jetzt bete ich, dass der Herr in mein Leben mir beisteht, Geduld zu lernen, oder ich bete konkret, dass der Herr mich erinnert das nächste Mal, dann weiß ich, das ist im Willen Gottes, denn er will, dass ich geduldig werde. Da habe ich genügend Basis in der Schrift, dass es im Einklang mit Gottes Willen ist. Oder dass ich ein guter Ehemann werde und dass er mich jetzt konkret mir beisteht, in gewissen Dingen, die ich jetzt ändern muss, damit ich ein guter Ehemann werde. Der Herr wird mir beistehen. Ich muss da vertrauen und muss glauben, dass auch seine Kraft da ist. Denn der Herr will seine Kraft hier zum Ausdruck kommen lassen. 1. Johannes 5, Vers 14. Das ist die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten, hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, dann wissen wir, dass wir die Bitten haben. Also die Erhörung der Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Die Bitten sind hier die erhörten Bitten. Das ist 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das vierte, das wäre 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das vierte ist ein besonderes Drängen des Geistes, das heißt eine Gebetslast. Das haben wir in dem, dass der Heilige Geist, in Römer 8 zum Beispiel steht es, dass der Heilige Geist ein Geist des Betens ist, der uns leitet. Wir werden vom Geist geleitet. Die, die vom Geist geleitet werden, das sind Gottes Söhne. Und der Geist grundsätzlich ist in jedem Christen ist der Geist. Und der Geist leitet den Christen. Und jetzt gibt es die Leitung, kann natürlich verschieden aussehen. Die Leitung kann so aussehen, dass er uns etwas aufs Herz legt, eine Last aufs Herz legt. Grundsätzlich ist der Geist, der leitet uns zum Beten hin. Der Geist leitet uns im Bibellesen, dass wir Gottes Wort verstehen. Der Geist leitet uns in unserer Motivation, für den Herrn zu leben. Er motiviert uns. Und er hilft, steht uns auch bei in unseren Schwierigkeiten, in dem Seufzen und in dem Beten oder in dem, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Wir haben den Heiligen Geist als Beistand grundsätzlich, als Fürsprecher für uns, als Helfer. Aber da gibt es eben auch dieses Drängen des Geistes. Das haben wir in der Bibel, dass der Heilige Geist Menschen drängt in eine Richtung. Wir haben es zum Beispiel bei Apostel Paulus. Ich habe jetzt die Stelle nicht bei mir. Ich denke, es ist Apostelgeschichte 18. Wo war das? Der Paulus war in Korinth. Ja, Vers 5. Da haben wir das. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Als beide, Silas und Timotheus, von Mazedonien herabkamen, wurde Paulus vom Geist gedrängt und mit Ernst bezeugte er den Juden Jesus, den Gesalbten. Hier haben wir dieses Wort, vom Geist gedrängt. Wie ist das bei Ihnen? Vom Geist? Ja, bei Schlachte ist es auch gedrängt und bei Elberfelder auch. Vom Geist gedrängt. Der Geist ist also, der macht sich irgendwie bemerkbar. Und in unserem Leben auch, der Geist will uns drängen in irgendeine Richtung. Natürlich ist das schwierig dann festzustellen, ja, ist das jetzt das Drängen von mir selber oder ist das ein eigener Wunsch oder ist es wirklich das Drängen des Geistes? Das ist eine heikle Geschichte. weil man kann sich jetzt nicht einfach auf Gefühle verlassen. Aber es gibt es. Es gibt es, dass der Herr, und das haben viele, viele Christen immer wieder bezeugt, man betet und betet und weiter und betet, und in eine gewisse Richtung drängt der Heilige Geist. In Führungsfragen, was soll ich tun? Oder hier in dem Fall war es, da hat der Geist ihn gedrängt, rede, rede jetzt. Bezeuge den Herrn. Und so kann der Geist auch eine Last aufs Herz legen, in eine Richtung. Das gibt es. Das beweisen auch diese Bücher oder diese Geschichten, also die Geschichte der Erweckungen und Geschichte der Christen, die gebetet haben. Und wenn dann ein Drängen da ist zum Gebet, dann soll man beten. Dann soll man beten. Und dann darf man auch im Vertrauen beten und weiter durchbeten. Wir dürfen natürlich um Bestätigung beten, ob wir das Drängen richtig verstanden haben. Herr, bestätige mich in diese Richtung. Und wenn ich jetzt, man betet für eine bestimmte Person. Man betet für einen Christen, der irgendwie abgedriftet ist. Man betet für jemanden, der in einer Krankheitsnot liegt oder so. Und manche haben auch in dem Beten dann eine innere Ruhe gefunden. Gibt es auch. Man betet viel, der Geist drängt einen dorthin und dann bekommt man eine innere Ruhe. Wie einen inneren Frieden in dieser Sache. Und erfährt dann, dass der Herr das Gebet erhört hat. Es war eine Gebetsgruppe in Schottland von Christen, die litten sehr stark unter der Verfolgung der Christen in Schottland war das, ja. Oder England. Oder beides. Jedenfalls in dieser Gegend. Dort, ich denke, es war Schottland. John Knox. John Knox war ja in Schottland tätig, war ein Puritaner. Und er hat, die hatten Gebetsnächte gehalten, in der Zeit, als Mary Stuart die Christen so hart verfolgte, die katholische Maria, die Blutige. Und die haben gebetet und gerufen zum Herrn in den Nächten. Und eines Nachts war es wie weggeblasen. Die Last war wie weggeblasen. Sie singen Loblieder und preisen den Herrn und sagen, Herr, wir danken dir, du hast Durchbruch geschafft. Und was war los? Am nächsten Morgen haben sie erfahren, dass Maria Stuart gestorben ist. Und so, dann kam eine Zeit, wo ein Protestant, ein James, glaube ich, ein König wurde, und die Christen hatten Ruhe. Die Verfolgungszeit legte sich. Das gibt es. Also das wäre das vierte, ein besonderes Drängen des Geistes, besondere Last, die der Herr auferlegt. Das kennen Sie vielleicht auch vom Predigen. Man hat eine Last mit sich herum, man schleppt die Last mit sich herum, man weiß, ich muss über dieses Thema muss ich sprechen. Oder mit einem ganz persönlichen Menschen. Ich muss zu diesem Menschen hingehen, muss mit ihm reden. Man weiß es. Dann soll man beten und im Glauben beten. Hier ein Zeugnis über den Glauben der Berge versetzen kann, habe ich gelesen, habe mich sehr gefreut. Da war eine kleine Gemeinde in Amerika, das dürfte wohl in einer gebirgigen Gegend sein, die Great Smokies heißen diese Berge dort. Und die hatten ein neues Gemeindegebäude gekauft, weil das andere, oder hatten sie es gebaut, weil das andere war zu klein geworden. Und 10 Tage bevor das Gebäude eingeweiht werden sollte, hat der örtliche Gebäudeinspektor, den Pastor der Gemeinde, gesagt, sie können dort nicht einziehen. In das Gebäude. Also, wieso denn nicht? Der Parkplatz ist um vieles zu klein. Und es ist nicht gestattet für Kirchen, die so groß sind, so kleine Parkplätze. Sie müssen einen anderen Parkplatz haben, sonst können sie das Gebäude nicht benutzen. Jetzt war das aber so, jetzt hatten sie schon das Grundstück, hatte jemand gespendet, und da war ein riesengroßer Berg. War gerade hinter dem Gemeindegebäude, so ein riesengroßer Hügel. Und man hatte, das Grundstück gehörte dazu. Aber was will man da machen? Also die hatten hier, es waren alle Gelder verbraucht und jetzt hat der Pastor, man hätte diesen ganzen Berg abtragen müssen, um ein riesengroßes um diesen großen Parkplatz dann zu haben. Und jetzt hat der Pastor am Sonntag angekündigt, vor allen Gemeindegliedern, die einen Glauben haben, der Berge versetzen, die sollen sich am Abend versammeln zum Gebet. Und da kamen die Leute, die einen bergeversetzenden Glauben hatten und haben dann gebetet. 24 Glieder waren dann im Gebet zusammen, 3 Stunden haben sie gebetet und am Abend um 10 Uhr, dann sagte der Pastor dann das Amen und er hat gesagt, nächsten Sonntag wird das Gebäude eingeweiht und wir werden die Türen öffnen. Einfach so. Gott hat uns nicht im Stich gelassen bis jetzt und wir vertrauen auf ihn, er wird uns nicht im Stich lassen. Dann war es so, am nächsten Morgen, Montag, klopft es an die Tür und dann kommt ein Bauführer von einer Baukompanie zu ihm und das war ein Nachbarbezirk und der hat gesagt, wir bauen ein riesengroßes Shopping Mall, also so ein Geschäftszentrum und wir brauchen dringendst Füllmaterial. Und er hat gefragt, ob er nicht diesen Berg da hinter der Kirche haben könnte. Und sie würden alles selber machen und sie würden als Dank ihm alles planieren, da hätten sie einen großen Parkplatz. Und so war es dann. Und es war ganz dringend. Man musste es noch diese Woche machen. Also deshalb kam er. Und dann haben sie es diese Woche gemacht. Und haben das abgetragen und haben planiert und haben einen Parkplatz gehabt. Also das ist ein sehr schönes Zeugnis, dass der Herr auch Berge versetzt. Ja. Ist im Internet nachzulesen. Diese Geschichte, wahre Geschichte. Ja, jetzt sind dazu Fragen zum Glauben. Das ist ein bisschen ein heikles Thema mit dem Glauben. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also wir glauben einfach, wenn wir Gottes Wort, wenn wir eine Basis haben, wenn wir ganz klare Verheißung haben, wir glauben, wenn es eine allgemeine Verheißung ist, die wir anwenden dürfen, die für jeden Christen gilt, und wenn wir wissen, wir sind im Einklang mit dem Willen Gottes. Und dann sagt sie, aber ist das wirklich alles? Gibt es nicht noch eine Möglichkeit, dass wir glauben können, weil wir einfach innerlich wissen, Gott will das, aber wir haben keine Verheißung? Gibt es so etwas? Und da kann ich, und muss ich sagen, ja, es gibt so etwas, dass man innerlich weiß, ja, das ist zu tun. Wir müssen das, der Herr kann diese innere Gewissheit geben oder dieses Drängen geben, bete jetzt in diese Richtung, bete. Und dann muss man dranbleiben. Ja. So haben es viele erlebt. Ich weiß natürlich nicht, man kann sich auch täuschen, klar, man kann sich täuschen. Aber es gibt eine Gewissheit, wo man sagt, nein, ich täusche mich nicht. Und wo es dann auch tatsächlich wo der Herr dann das Gebet erhört und es geschieht so. Gibt es dazu Gedanken, bitte?
Kann man sagen, wo eine Hilfestellung geht, wo die Grenze zwischen Glauben und Gott versuchen?
Ja.
Bei solchen Bitten und sagen,
ja. Zum Beispiel in diesem Gebet, was wir jetzt hatten, das sind einige Faktoren gewesen bei diesem Beispiel, das wir hatten. Einige Faktoren. Die Gemeinde hat schon lange Zeit gebetet für ein neues Gebäude. Der Herr hat die Mittel zur Verfügung gestellt, dass sie das Grundstück hatten. Es hat alles geklappt und man denkt, jetzt klappt es doch nicht. Nur wegen diesem Parkplatz. Und es gibt kein Geld, einen riesen Berg abzubauen und so weiter, abzutragen. Also alles passte, oder? Und dann ist nur ein Hindernis. Und dieses Hindernis, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jetzt nur wegen dieser Sache, dieser einen Sache, und denkt man logisch, kann es nicht sein, dass der Feind uns auch jetzt bedrängen will in dieser Weise, oder dass Gott uns hier vor ein Problem stellt, damit wir ihn damit wir ihn erleben, damit wir ihn etwas von ihm erbitten können. Es gibt auch solche Dinge in unserem Leben. Zum Beispiel, wir haben einen Dienst, ja. Und du weißt, es ist ein ganz wichtiger Dienst, eine Predigt und ganz wichtige Sache. Du musst hier das Wort Gottes verkündigen und die warten, ist alles bereit. Und jetzt wirst du krank. Du kommst Grippe oder irgendetwas, ja. Ich habe das erlebt, andere haben das erlebt. Gemerkt, das ist aber jetzt nicht von Gott. Das ist nicht von Gott. Gott will, dass ich dorthin gehe. Man betet intensiv und sagt, Herr, dann mach jetzt für diese Stunden mich gesund, kannst mich nachher wieder krank machen, aber für diese Stunden, wo ich jetzt den Dienst habe, mach mich gesund. Und man geht hin, im Glauben und im Flehen zum Herrn, und dann predigt man und man erlebt, man hat alle Kraft, es ist alle Schwachheit weg, man predigt und dann ist man fertig, dann kommt alle Schwachheit zurück und man legt sich ins Bett und ist wieder krank. Ja? Aber das gibt es, dass der Herr das völlig wegnimmt. Oder ein furchtbarer, ich habe das erlebt, ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich habe gebetet, Herr, das ist einfach von Feind, nimm die Kopfschmerzen weg. Ich gehe mit Kopfschmerzen zur Kanzel, ich predige die ganze Zeit, wo ich predige, kein einziger Kopfschmerzen. Ich gehe runter von der Kanzel, furchtbare Kopfschmerzen wieder. Ja. Der Herr, es geht um die Verherrlichung des Herrn. Bhagat Singh hat erlebt in Indien, ich habe gesagt, ich sollte einiges erzählen noch von Bhagat Singh. Das ist das zweite Buch, das ich empfehle, neben Georg Müller. Bhagat Singhs Lebensgeschichte, Biografie. Bhagat Singh erlebte in Indien, dass er predigt von einer großen Schar, die haben aber stundenlang gepredigt, also das war auch so Lehrstunden, aber das war im Freien natürlich, in Indien predigt man sehr viel im Freien, und dann kam ein Schwarm von Mücken. Und in Indien ist es so, es gibt so Mückenschwärme, da kann man sich nicht wehren, die gehen in die Ohren, die kommen in die, wenn man die Augen nicht zupresst, die kommen in die Augen, die kommen überall hin, das ist eine furchtbare Plage. Da wird der Himmel schwarz von Mücken, die kommen, und wenn die dorthin kommen, dann ist vorbei. Und genau das passierte. Und dann sieht er das, dass das geschieht, und dann betet er, Herr, im Namen Jesu, schick die Mücken weg. Er hat gesehen, das ist ein Angriff vom Feind, um uns zu stören hier. Die Mücken haben sich erhoben und sind weggeflogen. Und alle Gläubigen haben gestaunt, was hier der Herr getan hat. Also, das gibt es. Dass man erkennt, das hier ist wirklich vom Feind. Das ist eine Störung und das ist nicht zur Ehre Gottes. Man muss sich immer überlegen, ist das zur Ehre Gottes oder will ich selber geehrt werden? Und das wäre ein Kriterium, wo man sich prüfen kann. Geht es mir wirklich um Gott allein oder nicht? Georg Müller hat das auch erlebt, in dieser Fahrt im Nebel mit dem Schiff. Er musste so und so um die und die Zeit dort sein, in Bristol oder wo, ich weiß nicht mehr wo. Und ich denke, Sie kennen das, einige kennen das vielleicht. Und der Nebel hebt sich nicht, das Schiff kann nicht weiterfahren. Und er sagt, ich muss dorthin. Er sagt zu dem Kapitän, wir beten jetzt, dass der Nebel sich hebt. Ich muss dorthin und ich weiß, dass Gott das will. Der Kapitän hat gesagt, ja, beten Sie halt oder irgendwie so. Und dann hat Georg Müller gebetet und hat ihm dem Herrn gedankt, dass er zur rechten Zeit ankommen wird. Der hat fertig gebetet und der Nebel hat sich gehoben. Das Schiff konnte dorthin fahren. Der Herr verherrlicht sich. Der Herr möchte sich verherrlichen. Manchmal ist es so, dass man gar nicht auf den Gedanken kommt und es geschieht nichts. Keine Verherrlichung Gottes. Keiner betet. Gott wird nicht verherrlicht. Kein Zeugnis, sonst hätte er ein großes Zeugnis gegeben werden können. Und man darf beten in aller Demut, Herr, ich habe nicht die Unterscheidung, gib mir dir jetzt die Weisheit und gib mir die Unterscheidung, ist es von dir oder ist es vom Feind? Ist es hier ein Angriff oder nicht? Der Herr kann das tun. Der Herr hat einen Prediger in der Schweiz, der hat gepredigt im Zelt. Und wer mitten als er predigte, hört er auf zu predigen und sagt, so, heb die Kanzel weg und stell die Kanzel dort hinüber. Es war wie vom Herrn her, tu die Kanzel an einen anderen Ort. Dann haben sie die Kanzel genommen, haben sie darüber geschoben, 2-3 Meter, und dann hat er weiter gepredigt. Und dann kam ein Riesenstein herein, wurde von oben herabgeworfen und genau durch das Zelt durch, genau an die Stelle, wo die Kanzel war, waren die irgendwelche Leute, die hier opponierten, wollten hier ein Verbrechen begehen, richtig. So auf diese Weise wurde der bewahrt. Das sind so Momente, wo der Herr sich, das war jetzt eine besondere Führung, ja, das war jetzt kein Drängen, das weiß ich nicht, ob es ein Drängen war. Jedenfalls auf irgendeine Weise hat er dieses innerlich gewusst, jetzt, nein, schieb die Kanzel weg. Ja. Es gibt solche Dinge. Es gibt so ein Drängen des Geistes. Der Bak Singh hat sehr viel gebetet und hat auch immer wieder, spricht er von dem, er sagt, Bak Singh sagt, wir Christen, wir gehorchen einfach zu wenig. Das ist unser größtes Problem, wir gehorchen nicht. Wenn der Herr uns was klar macht, dann müssen wir gehorchen. Und da geht es um grundsätzlichen Gehorsam und dann geht es um speziellen Gehorsam. In dem Fall hat er, ist dabei noch ein Beispiel in dem Buch, er war in sein Zimmer, er hatte ein ganz kleines Zimmer, er hatte fast nichts. Er hatte ein Bett und er hatte einen Stuhl, er hatte einen Tisch und hatte einen ganz kleinen Schrank, das waren all seine Güter, die er hatte. Er war nicht verheiratet. So hat er zig Jahre gelebt, in größter Einfachheit. Und er ist da in seinem Zimmer und betet am Abend, es war 1 Uhr in der Nacht, er kommt todmüde nach Hause von Diensten. Er kniet sich nieder, will noch sein Abendgebet sprechen und dann sich endlich ins Bett werfen. Und während er betet, geh hinaus. Keine Stimme, aber ein innerliches Drängen. Geh nochmals hinaus. Sagt der Herr, ich will jetzt schlafen. Ich kann nicht mehr. Geh hinaus. Und dann sagt er, also gut, dann raff ich mich halt nochmal aus. Dann geht er hinaus. Und es war nochmals, geh hinaus und geh nach rechts. Geht auf sein Haus hinaus, also sein Häuschen, Hüttchen hinaus. Geht nach rechts, gehen 2 Leute vor ihm. Ruft er ihnen nach, bleibt stehen. Und dann bleiben sie stehen und dann redet er mit ihnen und sagt, ich muss mit euch reden. Was denn? Ich muss euch sagen von Jesus Christus. Und hat ihnen sein Zeugnis erzählt. Und der eine hat, das waren 2 Moslems, der eine hat gleich abgewunken, lass uns in Ruhe. Und der andere sagt, nein, lass ihn doch reden. Und der eine, der gesagt hat, lass ihn reden, hörte weiter zu. Er sagt, wissen Sie was? Wir sollten uns morgen nochmal treffen. Am nächsten Tag hat er sich mit dem Mann nochmal getroffen. Der sagt, ich habe schon immer gedacht, ich suche schon lange. Ich bin nicht zufrieden mit dem Islam und ich suche schon lange. Der hat sich dann bekehrt, einige Tage später. Wie der Herr, wenn der Herr ihn jetzt einfach gesagt hat, hier ist ein Mann und jetzt musst du dorthin. Es gibt es. Aber Bak Singh hat auch sehr, sehr viel gebetet. Also er hat stundenlang gebetet und der Herr konnte auf diese Weise ihn irgendwie sensibel machen für das Wirken des Geistes Gottes. Einmal hat Bak Singh, sagt er zu seinen Mitarbeitern, am Vormittag hat er gebetet, und zum Mittag sagt er zu seinen Mitarbeitern so, wir fahren nach in die Stadt so und so. Ja, wir gehen in die Stadt so und so, in Indien geht man zu Fuß. Das war aber weit, weit entfernt, hunderte von Kilometern, nicht weit, ich glaube 200 Kilometer entfernt. Wir gehen dorthin und wir nehmen eine Bibel mit, aber dann hat er eine Bibel mitgenommen in einer Sprache, die dort nicht gesprochen wird. Und dann sagen die, das ist die falsche Sprache. Wir nehmen diese Bibel mit. Der nimmt die Bibel mit, dann gehen sie dorthin, weiß nicht, wie lange sie gebraucht haben, kommen dort an, finden dort einen Menschen, der schon lange war, der sagt, auf euch habe ich schon lange gewartet. Also sie haben gesungen oder ich weiß nicht, sie haben bezeugt auf der Straße. Und dann kommt er, auf euch habe ich schon lange gewartet. Und dann haben sie mit ihm gesprochen, war völlig offen für das Evangelium. Und dann sagte ich, hätten Sie eine Bibel? Sagt er, hätten Sie eine Bibel? Und dann haben sie ihn, und da haben sie festgestellt, das ist genau die Sprache. Der Mann war nicht von dieser Gegend, aber er, und dann haben sie, war genau die Sprache, in der die Bibel, von der Bibel, die er mitgenommen hatte, das war seine Muttersprache und dann hatte er eine Bibel für seine Muttersprache. So hat Gott das geführt. Also Bak Singh hat viele solche Dinge erlebt. Man fragt sich, ich meinte schon, das ist ein Pfingstler. Also das ist überhaupt kein Pfingstler. Der hat gar nichts zu tun mit Pfingstler. Ja. Er lebt so mit dem Herrn. Ich dachte mir, solche Sachen schreiben nur die Pfingstler. Ja. Es war nicht so. Er lebt mit Gott und Gott hat ihm, er ist ganz nüchtern, ist völlig nüchtern. Also nichts von Geistestaufe und irgendwelchen Gefühlsdingen, gar nicht. Ja. Er ist ein Mann mit Sprachfehler gewesen. Er redete wie ein Maschinengewehr, dann wieder Pause, und war sehr mühsam, ihm zuzuhören. Tausende hörten ihm zu. Der Herr hat ihn auf diese Weise gebraucht. Sein Lebensende war schwer. Man fragt sich, wieso. Er hat furchtbar gelitten. Er hatte Parkinson die letzten 10 Jahre und war sehr schwierig mit ihm. Aber das hat auch dazu gehört, zu seiner Schulung, wie der Herr ihn verwendet hat. Ja, das Drängen des Geistes. Das war jetzt Thema Glauben. Wir sind jetzt unter Bedingungen des Gebetes für erhörliches Beten. Da habe ich noch einen Punkt D, Arten der Erhörung von Gebet. Groß D. Wie erhört der Herr Gebet oder wie reagiert oder antwortet der Herr auf Gebet? Nun, zuerst einmal natürlich die Möglichkeit, dass es direkt, eine ganz direkte Erhörung ist. Die Christen, zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, Vers 5, sie beteten für die Befreiung des Petrus und der Herr hat Petrus befreit. Dann gibt es die verzögerte Erhörung. Das heißt, man meint, es sei zu spät oder man meint, es kommt irgendwie anders. Später alles kommt, wie bei Johannes 11, Vers 3, die Frauen, die Schwestern von Lazarus schicken zum Herrn und der Herr kommt zu spät, verzögert. Aber das Grunde ist dann umso größer. Interessant ist ja auch, dass die Lehre oder die Schrift lehrt uns ja immer an mehreren Stellen, der Herr sagt, ich komme bald. Offenbarung 22, Vers 20. Ich komme bald. Und man betet, Herr, komm. Und er sagt, er kommt bald. Und die Christen erwarteten den Herrn, dass er bald kommt. Und er kam nicht. Und noch ein Jahrhundert vergeht. Und er kam nicht. Und wieder. Da haben wir eine Verzögerung eines großen Ereignisses. Aber es trifft ein. Es wird eintreffen. Antwort auf Gebet verzögert. Drittens, unerwartet, beziehungsweise anders, als man sich denkt, als man es möchte. 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Der Engel Satans, also der Bote Satans, der den Paulus schlägt und Paulus wird geplagt. Und Paulus bittet dreimal den Herrn, fleht dreimal zum Herrn, dass er das wegnehme. Und der Herr sagt ihm, nein. Meine Gnade genügt dir. Meine Gnade reicht aus für dich. Er bekommt nicht Abhilfe, sondern Durchhilfe. Der Herr beseitigt nicht das Problem, sondern er hilft ihm durch. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Viertens, eine abgelehnte Bitte, das hatten wir bei David in 2. Samuel 12, oder? Wurde seine Bitte abgelehnt, dass das Kind am Leben bleibt, das krank geworden ist. Oder in 1. Könige 19, Vers 4, da betet Elia, Herr, bitte nimm mein Leben weg. Lass mich sterben. Der Herr hat gesagt, nein, lass ich nicht. 1. Könige 19, Vers 4, bitte. Verzögert. Ja, stimmt, könnte man auch noch dort anfügen. Lukas 9, Vers 54, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, lass Feuer vom Himmel fallen, dass die Städte dort in Samarien verzehrt. Der Herr sagt nein, nicht verzögert. Und Markus 10, Vers 37, ich denke, das ist die Stelle, wo die zwei Söhne, die zwei Zebedaiden zur Rechten und zur Linken sitzen wollen. Markus 10, Vers 37, gib uns, dass wir in deiner Herrlichkeit einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen. Und der Herr sagt ihnen nicht nein, aber die Art, wie er so antwortet, ist, ja, ihr wisst nicht, was ihr bittet, könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke. Das Sitzen zu meiner Rechten, zu meiner Linken zu geben, steht nicht mir zu, sondern denen, für die es bereitet wird, es gegeben werden. Und Nachteilige, über das haben wir schon gesprochen, ob es eine nachteilige Erhörung gibt. Da habe ich noch hier Fragezeichen gehabt. Jetzt, ja. Eine Sache wäre dann noch 4. Mose 11, Vers 18. Aber das ist ja auch 4. Mose 11. Schauen wir uns die Stelle noch an. 4. Mose 11, Vers 18. Die hatten wir schon. Das war das Fleisch, wo die Israeliten das Fleisch zu essen bekommen. Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Sie murren. Gott schickt ihnen diese Wachteln, bis ihnen schlecht wird. Allerdings, wie wir gesagt haben, das ist eine Konsequenz. Ich würde also sagen, in dem Sinn nachteiliges Gebet, nein. Nachteilige Erhörung gibt es nicht in dem Sinne. Also, dass Gott etwas Schlechtes gibt, wenn man für etwas Schlechtes betet. Das würde ich sagen, nein. Ja, soweit, so gut. Wir machen dann die nächste Stunde noch über Formen des Gebets. Wir sind genau in der Zeit. Wir haben heute aufgeholt, als wir gestern hinten waren. Ich hoffe, es war nicht zu schnell heute. Ich bin schon ziemlich schnell geflogen. Ziemlich, vor allem Vormittag. Gut, dann machen wir hier die Pause.